Ich freue mich sehr, dass ich den heutigen Abend mit einem Vortrag über systemische Notfälle in der pädiatrischen Onkologie abschließen darf. Und ich möchte mich bei diesem sehr, sehr breit gesteckten Thema aufgrund der Zeit heute vor allem auf die hyperleukozytose-bedingten Notfälle konzentrieren, weil das eine Notfallkonstellation ist, die durchaus auch außerhalb eines pädiatrisch-onkologischen Zentrums oder sogar in einer kinderärztlichen Praxis vorkommen kann. Ich möchte anhand des 12-jährigen Fabians durch diesen Vortrag führen. Das ist ein Patient, der Anfang letzten Jahres sich mit einer ausgeprägten Hyperleukozytose von 567.000 pro Mikroliter bei uns in der Ambulanz vorstellte. Er hatte eine begleitende Anämie und Thrombopenie und bei ihm konnte bereits aufgrund eines peripheren Blutausstriches die Diagnose einer akuten lymphoblastischen Leukämie gestellt werden. Eine Hyperleukozytose ist definiert als eine Gesamtleukozytenzahl von mehr als 100 Giga pro Liter, also mehr als 100.000 pro Mikroliter. Und das wird in der Pädiatrie vor allem bei einer Neudiagnose einer akuten Leukämie beobachtet. Bei der akuten myeloischen Leukämie kommt eine Hyperleukozytose initial mit einer Inzidenz zwischen 5% und 13% vor und wird vor allem bei der akuten myelomonozytären Leukämie und der akuten monozytären Leukämie, also AML M4 und M5, was in den Bildern unten links und in der Mitte dargestellt wäre, sowie bei der akuten promyelozytären Leukämie, also der AML M3 im Bild unten rechts, beobachtet. Bei der akuten lymphoblastischen Leukämie wird eine Hyperleukozytose initial zwischen 10% und 30% der Fälle beobachtet und ist vor allem assoziiert mit dem männlichen Geschlecht, einem T-lymphoblastischen Phänotyp sowie dem Säuglingsalter, also unter einjährigen Patienten, sowie dem Adoleszentenalter. Ja, bei unserem Patienten Fabian müssen wir nun aufgrund seiner Hyperleukozytose vor allem auf drei mögliche Komplikationen aufpassen: die Leukostase, die Tumorlyse sowie die disseminierte intravasale Gerinnung. Eine Leukostase ist prinzipiell die direkte klinische Manifestationsform einer Hyperleukozytose und präsentiert sich mit den Symptomen einer reduzierten Gewebsperfusion. Und das kann prinzipiell in jedem Organsystem auftreten. Besonders häufig betroffen ist hierbei jedoch die Lunge. Und während ein Lungenröntgen bei den Patienten oft normal ist, kann man in einer CT neben einem diffusen Lungenödem auch diffuse milchglasartige Veränderungen erkennen, wie auf diesem CT-Bild dargestellt ist. Klinisch präsentieren sich die Patienten mit einer Dyspnoe, einem abgeschwächten Atemgeräusch, meistens beidseits diffus verteilt, sowie einem Abfall der Sauerstoffsättigung. Sodass, wenn man einen Patienten mit einer Hyperleukozytose vor sich hat, der sich respiratorisch verschlechtert, man eben nicht nur an einen Mediastinaltumor, sondern auch an das mögliche Vorliegen einer pulmonalen Leukostase denken muss. Am zweithäufigsten betroffen ist das zentrale Nervensystem und hier vor allem das Gehirn. Hier können die Symptome entweder direkt durch eine Ischämie oder sekundär durch eine Einblutung, wie hier in diesem CT-Bild sichtbar, auftreten. Und die Symptome sind eigentlich relativ unspezifisch und können von Kopfschmerzen, Schwindel und Wesensveränderung bis hin zu fokalen neurologischen Ausfällen wie bei einem Schlaganfall reichen. Und im Endstadium kann es zu Somnolenz, Koma und auch zum Hirntod kommen. Etwas seltener, aber doch immer wieder betroffen ist das Myokard, wobei sich hier der Patient mit Zeichen einer Myokardischämie bis hin zu einem Myokardinfarkt präsentieren kann. Aber wie bereits gesagt, jegliches Organsystem und auch die Peripherie, zum Beispiel die Extremitäten, können von der Minderdurchblutung betroffen sein. Die genaue Pathogenese ist noch nicht bis ins letzte Detail geklärt, aber es dürften zwei wesentliche Faktoren eine Rolle spielen. Zum einen ändert sich aufgrund der geringeren Verformbarkeit und auch des größeren Zellvolumens der leukämischen Blasten die rheologische Eigenschaften des Blutes, was zu einer erhöhten Viskosität und schlussendlich zu einem reduzierten Blutfluss führt. Und zum anderen stimulieren Zytokine, die aus den leukämischen Blasten ausgeschüttet werden, die Expression von Adhäsionsmolekülen an den Endothelzellen, was zu einem Recruitment der leukämischen Blasten an die Endothelwand führt, was sich wiederum in einer Obstruktion mit einem verminderten Blutfluss äußern kann. Da bei der akuten myeloischen Leukämie einerseits die Blasten vermehrt Zytokine ausschütten und andererseits aber auch einfach voluminöser sind als bei der akuten lymphoblastischen Leukämie, kann man sich herleiten, dass bei der akuten myeloischen Leukämie Symptome einer Leukostase auch bereits bei einer Leukozytenzahl von mehr als 100.000 pro Mikroliter beobachtet werden kann, beziehungsweise bei den Hochrisikokonstellationen M3, M4 und M5 auch schon bereits ab einer Leukozytenzahl von mehr als 50.000 pro Mikroliter auftreten kann. Bei der akuten lymphoblastischen Leukämie ist zu sagen, dass selbst bei einer ausgeprägten Hyperleukozytose von mehr als 400.000 pro Mikroliter es insgesamt sehr selten zu tatsächlichen Symptomen einer Leukostase kommt. Novotny und andere haben 2005 einen symptombasierten Grading Score entwickelt, der sich prinzipiell an die New York Heart Association Classification für Herzversagen orientiert und anhand dessen man prinzipiell abschätzen kann, ob bei einem Patienten mit einer Hyperleukozytose nun eine Leukostase wahrscheinlich ist oder nicht. Die Patienten werden hier in Leukostasis not present, possible, probable und highly probable eingeteilt. Und das ist insofern wichtig, als man bedenken muss, das hat eine italienische Gruppe in weiterer Folge publiziert, dass bei den schwerst symptomatischen Patienten, die in die Leukostasis Highly Probable Gruppe fallen, eine frühe Mortalität von bis zu 40% besteht. Entscheidend für das Überleben dieser Patienten ist der raschestmögliche Therapiebeginn, wobei die einzige kausale Therapie die rasche Zytoreduktion ist. Und jetzt gibt es relativ viele Papers dazu, die diskutieren, ob diese Zytoreduktion nun mittels einer geeigneten Chemotherapie medikamentös erfolgen soll oder doch besser maschinell mittels einer Leukozytenapherese. Man muss hierzu aber sagen, dass die meisten Daten aus retrospektiven Analysen stammen und es eigentlich keine Daten aus randomisierten klinischen Studien gibt. Bevor ich darauf weiter eingehe, möchte ich kurz die Prinzipien der Leukozytenapherese erklären. Prinzipiell vereinfacht gesagt, wird dem Patienten hier maschinell Vollblut entnommen und mittels einer Zentrifuge in die einzelnen Blutkomponenten aufgeteilt. Wobei, auch sehr, sehr vereinfacht gesagt, prinzipiell eine Komponente des Blutes dann entfernt werden kann, wie zum Beispiel die Leukozyten, während die anderen Blutkomponenten dem Patienten zurückgegeben werden können. Hierzu ist allerdings zu sagen, dass es sich bei Leukämien, besonders bei akuten Leukämien, ja in der Regel um hyperproliferative Erkrankungen handelt, sodass die leukämischen Blasten sehr rasch nachgebildet werden und dieser Effekt, der zwar bis zu 30-60% Leukozytenreduktion in einer Sitzung betragen kann und somit gar nicht so schlecht ist, meistens sehr kurzfristig ist. Des Weiteren muss man sich bewusst sein, dass dieses Verfahren nicht ganz risikoarm, vor allem für instabile Patienten ist, weil es einerseits eine Volumenbelastung darstellen kann und andererseits ja initial Blutvolumen vom Patienten in die Apheresemaschine geschiftet wird, sodass man bei schwer anämischen Patienten oder bei sehr, sehr kleinen Kindern die Maschine mit einem Erythrozytenkonzentrat vorfüllen sollte, während bei allen anderen Patienten saline Lösung als Ersatzflüssigkeit verwendet werden kann. Eine Transfusion vor Beginn der Apherese ist eher zu vermeiden, weil dies ja zu einer weiteren Erhöhung der Viskosität führen würde. Des Weiteren kommt es während der Apherese zu einem Thrombozytenverlust von durchschnittlich 10%, wobei Thrombozytenkonzentrate vor der Apherese vorsichtig gegeben werden können und auch sollen. Und damit das Blut des Patienten in der Maschine nicht koaguliert, wird dem Blut nach der Entnahme Citrat zugesetzt, was über die Bindung von Calcium die Gerinnung inhibiert und was aber bei Rückgabe des Blutes in den Patienten dann zu Gerinnungsstörungen führen oder bereits vorbestehende Gerinnungsstörungen verschlimmern kann. Deswegen erhalten alle Patienten während der Apherese parallel Calcium substituiert. Und als letztes muss man sich bewusst sein, das klingt zwar eigentlich nach einer Banalität, kann aber in der Realität tatsächlich ein Problem darstellen, dass diese Patienten zwei sehr großlobige Zugänge für die Apherese brauchen. Bei sehr kleinen Kindern unter 10 Kilogramm sollte man im Übrigen nicht apherisieren, sondern eher auf einen manuellen Vollblutaustausch zurückgreifen. Die American Society for Apheresis hat 2019 sämtliche verfügbare Literatur zusammengefasst und publiziert, dass bei einer symptomatischen Hyperleukozytose, also bei einer Leukostase, mittels Apherese zwar in einzelnen Patientengruppen eine Reduktion der frühen Mortalität erreicht werden kann, dass die Leukozytenapherese jedoch in keinem Setting einen Einfluss auf das Gesamtüberleben oder Langzeitüberleben der Patienten hatte. Was dazu geführt hat, dass die American Society for Apheresis lediglich eine Grad 2b-Empfehlung für die Leukapherese bei einer Leukostase ausgegeben hat, was im Prinzip bedeutet, dass es eine eher schwächere Empfehlung ist, keine generalisierte Empfehlung und maximal im Einzelfall entschieden werden kann. So ein Einzelfall wäre zum Beispiel, wenn Patienten schwerstsymptomatisch sind oder wenn bereits eine Chemotherapie begonnen wurde und die Leukozyten aber weiter rapide ansteigen. Eine prophylaktische Leukapherese alleine aufgrund einer sehr hohen Leukozytenzahl ist eigentlich bei keinem Patienten empfohlen. Umso wichtiger ist der rasche Beginn einer geeigneten Induktionschemotherapie und das wäre bei der akuten myeloischen Leukämie das kontinuierliche Cytarabin mit einer Dosierung von 100 Milligramm pro Quadratmeter pro Tag und bei der akuten lymphoblastischen Leukämie das Prednisolon mit einer Dosierung von 60 Milligramm pro Quadratmeter pro Tag oral. Zur akuten lymphoblastischen Leukämie möchte ich eben noch einmal kurz wiederholen, dass es selbst bei sehr ausgeprägter Leukozytenzahl eher selten zu einer tatsächlichen Leukostase kommt, sodass sogar empfohlen wird, um nicht in eine Tumorlyse zu rutschen, das Prednison bei sehr ausgeprägter Hyperleukozytose in einer einschleichenden Dosierung zu beginnen. Und ich möchte auch noch dazu fügen, dass bei einer akuten lymphatischen Leukämie die Apherese eigentlich überhaupt keinen Stellenwert mehr hat. Ist man sich hinsichtlich der Diagnose noch nicht ganz sicher, könnte man auch Hydroxyurea mit 50 bis 100 Milligramm pro Kilogramm pro Tag oral geben. Natürlich wäre jedoch der protokollgemäße Induktionsbeginn zu bevorzugen. Unser Fabian hat sich am Aufnahmetag dann tatsächlich relativ rasch respiratorisch verschlechtert, Dyspnoe und einen Sauerstoffabfall geboten, sodass wir bei Verdacht auf eine beginnende pulmonale Leukostase unmittelbar mit einem Prednison in einem Viertel der Zieldosis, also mit 15 Milligramm pro Quadratmeter pro Tag, begonnen haben. Und in weniger als 24 Stunden hatte der Patient seine Blasten eigentlich eradiziert, also eine normale Gesamtleukozytenzahl. Und hierzu möchte ich sagen, dass das ein sehr fulminantes Ansprechen ist, was nicht ganz der Norm entspricht und so prinzipiell von Seiten der Leukämie her äußerst erfreulich ist, einen allerdings vor ein weiteres Problem stellen kann, nämlich die Tumorlyse. Bei einer Tumorlyse werden im Wesentlichen intrazelluläre Substanzen relativ rapide freigesetzt. Und die wichtigsten hiervon ist die DNA aus dem Zellkern sowie die zwei wichtigsten intrazellulären Elektrolyte, nämlich das Kalium und das Phosphor. Dadurch steigt der Kaliumspiegel im peripheren Blut rasch an, was zu Herzrhythmusstörungen bis hin zu einer Asystolie führen kann. Die freigewordene DNA wird über mehrere Schritte zur Harnsäure abgebaut, was zu einer Hyperurikämie führt, was wiederum die Niere schädigen kann und bis hin zu einem Nierenversagen führen kann. Und das freigewordene Phosphat bindet im Serum das Calcium, was einerseits zu einer Hypokalzämie führt, die symptomatisch werden kann, im Sinne von Tetanin- und auch Krampfanfällen. Und aber andererseits können diese Calciumphosphatkristalle in der Niere ausfallen, was zu einer Nephrokalzinose und zu einer weiteren Nierenschädigung und einer Verschlimmerung des Nierenversagens führt. Kommt es tatsächlich zu einem Nierenversagen, werden die Abbauprodukte natürlich erst recht nicht ausgeschieden und man befindet sich relativ rasch in einem Teufelskreis. Auch unser Fabian hat erwartungsgemäß lauerchemisch alle Anzeichen der Tumorlyse gezeigt, mit einem erhöhten Kaliumspiegel, einem erniedrigten Calcium bei gleichzeitig erhöhten Phosphatspiegel, einer stark erhöhten Harnsäure sowie einer erhöhten LDH als unspezifischer Zellzerfallsmarker. Und man sieht, dass es bei Fabian auch schon zu einem Kreatininanstieg als Zeichen einer beginnenden Nephropathie gekommen ist. Von Seiten der Tumorlyse war Fabian aber zum Glück zu jedem Zeitpunkt beschwerdefrei und auch seine pulmonale Symptomatik war am nächsten Tag nicht mehr vorliegend. Sodass, wenn man sich die von Kyron Bishop publizierte Klassifikation ansieht, bei unserem Patienten lediglich eine laborchemische Tumorlyse vorliegend war. Bei einer klinischen Tumorlyse würde es zu einem deutlich höheren Kreatininanstieg von mehr als 1,5-mal der Altersnorm oder zu Herzrhythmusstörungen oder Krampfanfällen kommen. Risikofaktoren für das Auftreten einer Tumorlyse sind einerseits Erkrankungen mit einer hohen Tumorzellproliferation, was eben bei den akuten Leukämien und bei den Non-Hodgkin-Lymphomen, hier insbesondere beim Burkitt-Lymphom zu beobachten ist, auch eine hohe Chemosensitivität der Tumore sowie die initiale Tumorgröße bzw. Leukämielast kann ein entscheidender Faktor sein. Und man muss sich natürlich auch bewusst sein, dass jegliche renale Vorerkrankung sowie eine begleitende Dehydratation die Ausscheidung der Abbauprodukte einschränken und somit eine Tumorlyse verschlimmern kann. Und mir ist noch ganz wichtig, ins Bewusstsein zu rufen, dass die Tumorlyse nicht erst nach dem Beginn einer Chemotherapie eintritt, sondern auch und teilweise tatsächlich auch schon sehr fulminant spontan vorhanden sein kann, insbesondere bei Patienten mit einem Burkitt-Lymphom. Sämtliche Patienten, wo man eine Tumorlyse suspiziert, sollten regelmäßige Laborkontrollen je nach Risikokonstellation alle 4 bis 8 Stunden erhalten und sollten mit 3 Liter pro Quadratmeter pro Tag einer kaliumfreien Flüssigkeit substituiert werden. Es ist ganz wichtig, darauf zu achten, dass die Patienten regelmäßig ausscheiden und zumindest ausgeglichen bilanzieren, was gegebenenfalls medikamentös unterstützt werden sollte. Da Harnsäure im sauren Milieu vor allem ausfällt, kann man diskutieren, ob man den Tropfen mit Natriumbicarbonat alkalisiert. Hierbei muss man jedoch aufpassen, weil wenn die Patienten bereits ein erhöhtes Calciumphosphatprodukt haben, dann kann dieses Calciumphosphat im alkalischen Milieu vermehrt ausfallen. Eine Hyperkaliämie sollte raschestmöglich erkannt und auch korrigiert werden, wobei man es zum Beispiel mittels Insulin und Glucose nach intrazellulär schiften und dann in weiterer Folge mittels Furosemid und Resonium forciert ausscheiden kann. Und Calcium sollte aber tatsächlich nur bei schwerer Symptomatik substituiert werden, weil man ja dadurch das Calciumphosphatprodukt erhöhen würde und eine eventuelle renale Problematik verschlimmern würde. Bezüglich der Hyperurikämie ist mittlerweile die Gabe von einer Raspurikase, Handelsname Fastotec, der Goldstandard. Das ist eine rekombinante Uratoxidase und die katalysiert die Umwandlung von der Harnsäure in das deutlich besser wasserlösliche und somit auch deutlich besser auszuscheidende Allantoin. Unpraktischerweise fällt dieses Allantoin aber im alkalischen Milieu aus, sodass man nicht vergessen darf, nach der Gabe von der Raspurikase auf einen natriumbicarbonatfreien Tropf umzustellen. Und auch klinisch relevant ist oft, dass bei Glucose-6-Phosphat-Dehydrogenase-Mangel die Gabe von Raspurikase streng kontraindiziert ist, dass zu einer Methemoglobinämie kommen kann. Hat der Patient eine nicht mehr beherrschbare Symptomatik oder ist die Ausscheidung der Abbauprodukte deutlich eingeschränkt, ist der Patient dialysepflichtig. Zum Abschluss möchte ich noch kurz auf die disseminierte intravasale Gerinnung eingehen, weil bei nahezu allen Patienten mit einem Malignom zumindest eine subklinische Gerinnungsaktivierung besteht. Bei bis zu 15% der Patienten mit einer akuten Leukämie kommt es tatsächlich auch zu einer klinisch relevanten Koagulopathie, insbesondere bei der AML-M4, bei der AML-M5 und bei der T-akuten lymphoblastischen Leukämie. Und besonders hervorzuheben ist die AML-M3, also die akute Promyelozytenleukämie, weil es sich hier bei der Diagnosestellung um einen medizinischen Notfall handelt, da bis zu 80% der Patienten eine relevante Koagulopathie bei Diagnose aufweisen und es zu lebensbedrohlichen Blutungen in ZNS oder Lunge kommen kann. Hier kurz die Pathogenese der disseminierten intravasalen Gerinnung bei Malignompatienten dargestellt. Die Tumorzellen exprimieren selbstständig Tissue-Faktor und auch etwas, was sich Cancer Procoagulant nennt und die Gerinnung stimuliert. Und des Weiteren werden Zytokine, wie zum Beispiel Tumornekrosefaktor Alpha oder Interleukin 1-Beta ausgeschüttet, was wiederum sowohl Endothelzellen als auch mononukleare Zellen dazu bewegt, weiteren Tissue-Faktor zu exprimieren. Dadurch kommt es eben zu einer massiven Gerinnungsaktivierung, wodurch relativ zügig sowohl Gerinnungsfaktoren als auch Fibrinogen verbraucht werden. Und unpraktischerweise schütten die leukämischen Blasten zusätzlich Proteasen aus, die noch intaktes Fibrinogen und Gerinnungsfaktoren weiter abbauen. Der Körper versucht, auf diese massive Gerinnungsaktivierung mit einer Hyperfibrinolyse entgegenzuwirken, wodurch es im Endeffekt dann zum Vollbild einer disseminierten intravasalen Gerinnung mit einer begleitenden Verbrauchskoagulopathie kommt. Prinzipiell kann natürlich eine begleitende Thrombopenie die Blutungsneigung noch verstärken, sodass es einmal primär wichtig ist, auch darauf zu achten, dass die Thrombozyten in einem Bereich über 50.000 pro Mikroliter gehalten werden. Und weil es vor allem zu einem raschen Verbrauch von Fibrinogen kommt, ist empfohlen, dieses zum Beispiel mittels Fresh Frozen Plasma über 100 Milligramm pro Deziliter zu halten. Kommt es tatsächlich zu einer Blutung, kann man Einzelfaktoren oder Faktorenkonzentrate ersetzen. Im St. Anna greifen wir hierbei oft auf das Beriplex zurück, was an ihnen eher gesteuert dann gegeben wird. Und wenn begleitende thromboembolische Komplikationen vorliegen, ist es wichtig, trotz der vorbestehenden Blutungsneigung eine Vollheparinisierung der Patienten zu erwägen. Zusammenfassend gesagt, ist man bei einer Hyperleukozytose mit Komplikationen wie Leukostase, Tumorlyse und disseminierter intravasaler Gerinnung konfrontiert und es ist empfohlen, bereits initial die Patienten mit zumindest 3 Liter pro Quadratmeter pro Tag einer kaliumfreien und gegebenenfalls alkalisierten Flüssigkeit zu hydrieren. Transfusionen von Erythrozytenkonzentraten sollten, wenn möglich, vermieden werden, da dies zu einer Verschlimmerung der Symptomatik aufgrund der weiteren Viskositätserhöhung führen würde. Hierzu möchte ich sagen, dass die Patienten selbst an sehr, sehr niedrige Hämoglobinwerte von 4 oder 5 Gramm pro Deziliter oft sehr gut adaptiert sind, sodass Notfalltransfusionen tatsächlich in der Regel vermieden werden können. Besteht eine Hyperurikämie, kann Raspurikase, also Fastotec, in der Dosis von 0,1 bis 0,2 Milligramm pro Kilogramm verabreicht werden. Eine Hyperkaliämie sollte rechtzeitig erkannt und rechtzeitig korrigiert werden. Und besteht bei den Patienten eine Koagulopathie, sollte darauf geachtet werden, dass die Thrombozyten über 50 Gigapoliter gehalten werden und gegebenenfalls Fibrinogen oder Gerinnungsfaktoren substituiert werden. Entscheidend für das Überleben der Patienten ist jedoch der sofortige Transfer an ein kinderonkologisches Zentrum zum raschestmöglichen Beginn einer geeigneten Induktionschemotherapie. Zum Abschluss noch kurz zu unserem Patienten Fabian. Der hat dann ab Tag 2 die volle Cortisondosis erhalten und nicht überraschenderweise am Tag 8 einen guten Cortison-Response gehabt, keine Blasten mehr im peripheren Blut nachweisbar. Am Tag 15 waren auch im Knochenmark mittels Durchflusszytometrie keine Blasten mehr nachweisbar und am Tag 33 hatte er eine komplette Remission erreicht und war mittels PCR-MRD negativ, sodass er dann im Standardrisikoarm behandelt wurde und aktuell in oraler Erhaltungstherapie ist. Und damit danke ich für die Aufmerksamkeit.